Hallo Woko, wo treffe ich dich heute?
Ja, hallo Maxi. Ich bin heute überraschenderweise im Homeoffice, obwohl ich eigentlich geplant habe, ins Büro zu kommen.
Sehr gut, ne? Ich bin heute im Büro in Wien und wir haben uns ja für heute ausgemacht, dass wir über Last- und Performance-Testing sprechen wollen. Ich habe dazu ein paar Überlegungen, warum das sinnvoll ist, aber was sind deine Ansätze dazu? Eine sehr offene Frage gleich zu Beginn.
Ja, Last- und Performance-Testing ist ein sehr, sehr interessantes Thema aus meiner Sicht. Wir beschäftigen uns ja als Unternehmen schon seit vielen Jahren, kann man sagen Jahrzehnten, mit dem Bereich des Software-Testens. Und es tut sich einiges in letzter Zeit. Und es ist sicher wert, mal darüber zu sprechen.
Okay, perfekt. Ich kann mich noch an die Anfänge denken, wo wir mit diesen Themen gestartet haben. Da hatten wir öfter so Sachen wie, wir brauchen schon Performance-Tests. Und es dachte sich auch das eine oder andere E-Commerce-Team, das dann am Black Friday vor der Realität oder von der Realität überrollt wurde. Also heute wollen wir ja, und das ist der Schwerpunkt dieses Podcasts, darüber reden, dass Systeme eben nicht nur funktionieren, sondern auch durchhalten müssen. Und über dieses spezielle, ich sage mal, digitale Fitnessprogramm namens Last- und Performance-Test. Ja, Woko, was sind Themen, über die du im Kontext jetzt konkret sprechen möchtest?
Ich glaube, interessant ist ein bisschen zu reflektieren, wie sich das Last- und Performance-Testen über die Jahre weiterentwickelt hat, verändert hat, auch mit der Zeit gehen musste und wo wir heute stehen, wo so die heutigen Probleme, aber auch Lösungen so quasi im Last- und Performance-Testen liegen. Auf der Tool-Seite hat sich auch sehr viel getan in den letzten Jahren, also da könnte man mal in die Tiefe gehen.
Okay, womit fangen wir an? Ich glaube, beim Lasttest, vielleicht mal um auf der Metaebene zu unterscheiden, gibt es ja verschiedene Anwendungsfälle oder verschiedene Methoden. Wir können von einem klassischen Lasttest sprechen, wo ich halt das Systemverhalten bei erwarteter Nutzerlast mir anschaue. Stresstesting, wie wir es auch schon gemacht haben, wenn wir über Überlastszenarios sprechen wollen. Oder auch so Spike-Testing, wo wir plötzlich so Lastsprünge im System hatten. Oder ich kann mich auch noch an ein größeres Projekt erinnern, wo wir die Skalierung vom System eigentlich getestet haben. Und wir haben gesagt, wie skaliert das System bei geänderter Hardware-Architektur. Das war damals auch ziemlich spannend, kann man sich sehr, sehr gut erinnern. Das wären so die Anwendungsfälle. Gibt es jetzt aus deiner Sicht Neuigkeiten, andere Testverfahren, die du das sehen würdest, oder bleibt es in etwa in diesem Bereich?
Die Grundaufgabenstellung des Last- und Performance-Testens hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht wirklich verändert. Für uns heißt es, gleich zu Beginn bei der Definition so quasi, was der Test bewirken soll, gemeinsam mit dem Kunden festzulegen, welche Fragen der Lasttest beantworten soll. Und daraus leitet sich letztlich auch ab, ob es wirklich ein Lasttest ist oder ob es Performance Engineering, also iteratives Optimieren der Konfiguration oder der Suchen eines Performance Bottlenecks ist oder ob es eben, so wie du erwähnt hast, ein Stresstest, ein Spike-Test oder was auch immer ist. Also welche Art von Lasttest wir dann entsprechend machen, hängt davon ab, welche Fragen wir beantworten sollen. Und diese Fragen zu erheben, ist ganz, ganz wichtig. Das, was sich vielleicht über die Zeit geändert hat, sind die Fragen, die gestellt werden, an den Lasttest. Heute reden wir sehr häufig über containerisierte Environments, über Microservice-Architektur, über Kubernetes, über Infrastruktur, die einfach vor 5 bis 10 Jahren noch nicht üblich war. Und die ganz, ganz neue Möglichkeiten, punkto Skalierung, Load Balancing, also Entgegennahme von Last und auch Abwicklung von Last entsprechend bietet. Und das stellt natürlich auch das Last- und Performance-Testen vor neue Herausforderungen, in so einem Kontext, in so einer Architektur Bottlenecks zu finden und eben die entsprechenden Fragen, die der Kunde berechtigterweise hat, auch beantworten zu können.
Okay, das heißt, die Application an der Test hat sich einfach architekturell verändert, indem ich eine Containerisierung und ähnliche Dinge mache.
Genau.
Ich meine, du willst jetzt auch über die richtigen Tools in diesem Zusammenhang sprechen.
Ja, die richtigen Tools braucht man natürlich in dem Kontext dahingehend, dass man auch in der Lage ist, diese Last zu erzeugen und zum Beispiel die Containerisierungsplattform, die dahinter steht, auch entsprechend monitoren zu können. Das heißt, Ein Last Test besteht immer einerseits aus dem Punkt, die Last zu erzeugen, möglichst realitätsnah eine oder mehrere Geschäftsprozesse abzubilden, die performance-relevant sind. Und auf der anderen Seite die Überwachung so quasi der Application und Infrastructure under Test, um herauszufinden, wo denn auf der gesamten Strecke idealerweise das aktuelle Bottleneck liegt. Da ist es immer so, dass ein Bottleneck quasi alle anderen Bottlenecks verdeckt, kann man sich vorstellen, wie ein Rohrsystem, welche unterschiedliche Durchmesser habe und wo so quasi der dünnste Teil determiniert letztlich, wie viel wirklich an Durchsatz durch dieses Rohrsystem durchgeht. Und ich suche zum Beispiel beim Performance Engineering iterativ immer den dünnsten Teil des Rohres, um den dann quasi zu erweitern.
Bleiben wir da kurz ein bisschen in dieser Monitoring-Dimension. Also aus meiner Sicht sind das so typische Probleme in der Praxis, wenn man so einen Last-and-Performance-Test durchführt, dass man halt durch das Last-and-Performance-Test-Tool schon die ein oder andere interessante KPI bekommt. Also da sehe ich Antwortzeiten, ich sehe den Durchsatz, ich sehe Fehlerraten. Wenn ich dann aber in Richtung Ressourcenverbrauch gehe und ähnliches, dann wird es dann eher schon mau, weil das Last-and-Performance-Test dann nicht das originäre Fragestellung hat, sondern es geht dann mehr darum, dass ich halt irgendein System-Monitoring da an den Start bringe. Diese Observability über Logs und Metrics und Tracing dann einfach auch im Rahmen dieses Performance Engineerings mir anschauen kann. Ich glaube, da müssen die Tools halt schon ganz anders sich aufstellen, aber meine Beobachtung ist doch auch, dass gerade diese Tools heute ja oft auch in der Entwicklung schon mitverwendet werden und damit habe ich eigentlich eine Simulation einer Last, wo der Entwickler, weil er das schon kennt, von den Metriken her und von den Tools her, einfach in seinen eigenen Tool nachvollziehen kann, wie es der Application an der Test eigentlich geht. Das ist doch grundsätzlich ein guter Ansatz, oder?
Absolut. Also im Prinzip sind es zwei Aspekte. Das eine sind quasi die komplexer werdenden Infrastrukturmetriken, die dadurch entstehen, dass zum Beispiel eben ein Kubernetes-Cluster auf irgendeinem Basisbetriebssystem läuft, zum Beispiel auf einem Linux. Dann habe ich dann mein Kubernetes drauf, dann habe ich da irgendwelche Pods drauf laufen, die selbst wieder gewisse Auslastung haben, Memory Consumption etc. Also all das so quasi in einem dynamischen Umfeld von der Infrastruktur monitoren zu können, ist einmal essentiell. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch ganz wichtig, schon während des Last-Tests auch in die Applikation in irgendeiner Form hineinschauen zu können. Und das ist eine Methodik, die sich auch, sage ich jetzt mal, durch die ganzen DevOps-Entwicklungen, haben wir unlängst ja im Podcast auch darüber gesprochen, im Prinzip erst entwickelt hat, dass das Team auch versucht, so quasi laufend Insights über die Applikation zu bekommen. Einerseits, wie geht es der zum Beispiel Java Virtual Machine quasi von der Memory-Auslastung innen drinnen, ja, wie oft wird eine Methode aufgerufen, aber auch fachlich-inhaltliche KPIs, die so quasi von den Entwicklern selbst erzeugt werden, um zu sehen, was tun wir fachlich, inhaltlich, in welcher Auslastung stehen wir jetzt eigentlich? Wie viele User sind zum Beispiel jetzt gerade in meiner Telebanking-App angemeldet und machen aktiv irgendwas beispielsweise? Ja. Also so fachlich-inhaltliche Kennzahlen werden dann so quasi in Produktion auch gemonitort und es macht natürlich Sinn, die auch dynamisch in einen Last-and-Performance-Test mit einzubinden, um eben genau diese gleiche Observability, wie man in Produktion hat, auch während des Last-Tests bieten zu können und damit den Entwicklern und den Infrastrukturleuten die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wo liegt wirklich das Problem, ja, so wie das auch in Produktion machen würden.
Ja, ich würde gerne gedanklich einen Schritt weitergehen. Also Monitoring ist klar, weil du vorher gesagt hast, DevOps hatten wir letzte Woche gesprochen, da haben wir ja auch gesagt, dass wir Performance-Test möglichst rasch und frühzeitig in die Dev-Phase hineinbringen wollen. Hast du dazu konkrete Überlegungen, wo wir das am besten platzieren können? Bei der Automation, CI/CD oder wo gehen wir das rein?
Ja, also grundsätzlich fängt das Performance, Last- und Performance-Testen eher weniger Last, mehr Performance-Testen in dem Fall schon bei den Unit-Tests an. Da gibt es interessante, überraschend einfache Konzepte, wie man so quasi auf Unit-Test-Ebene schon draufkommen kann, ob es performance-technische Fehlentwicklungen gibt. Das macht man zum Beispiel mit einem Plugin, das dynamischerweise Performance-Plugin heißt, gibt es für Jenkins zum Beispiel, mit dem werden quasi die Durchlaufzeiten von den Unit-Tests gemessen. Und dann kann ich im Prinzip auf diese Durchlaufzeiten von den Unit-Tests Thresholds definieren und kann sagen, okay, wenn die plus minus 10% abweichen, dann wäre ich alerted. Was heißt, die Methode braucht dann plötzlich statt 7 Millisekunden 14 Millisekunden, was im Kleinen jetzt kein relevanter Unterschied ist. Wenn die Methode aber 100.000 Mal aufgerufen wird, dann werden aus den 7 Millisekunden mehr dann plötzlich ganz viele Sekunden mehr, die erhöhte Last am Server entsprechend erzeugen. Das heißt, ich komme da im Kleinen schon auf potenzielle zukünftige Performance-Probleme drauf. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich auf der Continuous Integration-Ebene natürlich idealerweise auch so einen Performance-Regression-Test mache. Das heißt, ich quasi immer den gleichen Test mit relativ geringer Last durchführe und dort entsprechend die Endbenutzer-Antwortzeiten monitore und messe. Gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen Infrastruktur-Monitoring schon mache und dann diesen Testlauf mit dem Bild vom letzten Mal vergleiche und dann auch dort entsprechend Abweichungen kriege. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür ein Last-and-Performance-Test-Werkzeug, zum Beispiel, das gut sogenannte Trend-Reports oder Comparison-Reports erzeugen kann, die dann auch automatisch erzeugt werden, wo ich dann sehe, wirklich für jede einzelne Transaktion, für jeden einzelnen Request, für jeden einzelnen API-Call, wie entwickelt sich der über die Zeit, habe ich dort entsprechend in Summe dann aus Endbenutzersicht entsprechende Verlangsamungen, Nachteile oder was auch immer erfahren.
Absolut, absolut. Was halt jetzt, wenn ich so einen Entwickler mir anschaue und der bringt halt irgendwas und vergleicht es dann auch mit den Tools und den Ansätzen, die du jetzt besprochen hast, dann ist das klar, aber spannend ist ja immer, wenn du eigentlich beim Last- und Performance-Test ein Lastverhalten simulieren musst, das ja zurzeit nicht gibt. Das ist ja aus meiner Sicht eher die Königsdisziplin, weil ein lineares Wachstum, selbst ein stärkeres Wachstum übers Lineare hinaus, ist ja einfach handelbar, weil da schaue ich auf die Produktion und simuliere dann Vergleichbares bei mir in den Entwicklungssystemen oder in den Testsystemen. Aber spannend wird es ja dann, wenn wir Lastverhalten abschätzen müssen mit unterschiedlichsten neuen Funktionen oder Use Cases, die es in Wirklichkeit gibt. Und ich kann mich da auch in der Praxis erinnern, dass zum Beispiel durch spezifische Werbeaktivität im Vorfeld eine Webseite einfach dann wirklich massiv stärker abgefragt worden ist. Also die Werbung war der volle Erfolg, das System leider nicht. Und damit hat man sogar Negativwerbung produziert. Oder wenn man dann, wie wir beide Wuko ja auch gemacht haben, beim Performance Engineering im Bankenumfeld, wo man dann sehen hat können, wann bei Fußballspielen die Pause ist, weil irgendwie tun Fußballschauer augenscheinlich auch während der Pause kurz nachschauen, wie es ihnen halt im Konto ausschaut. Also das habe ich einfach damals sehr amüsant gefunden. Das ist sicherlich ein Thema. Da sind ja unsere Themen üblicherweise, das ist halt eine Analyse, eine Abschätzung natürlich und eine Simulation von etwas, das es noch gar nicht gibt. Also das ist natürlich ein Blick nach vorne. Macht man natürlich immer auf Basis des aktuellen Verhaltens und setzt halt irgendwie einen Rückschluss darauf, wie das neue Feature vielleicht verwendet wird. Und logischerweise und gut ist es, wenn man meiner Meinung nach dann von zumindest zwei Szenarien ausgeht, nämlich das eine Szenario, hey, das Ding wird gar nicht verwendet. Weil dann kann sein, dass wir etwas launchen, das keiner verwendet und alle verwenden noch das alte. Das wäre dann vielleicht ein Thema. Oder es hat einen enorm großen Erfolg, wo man dann halt auch Konzepte einführen muss, wie eine Spaßbremse, die halt bei einer bestimmten Last einfach sagt, okay, lieber User, du bist mir jetzt der eine, der zu viel ist, ich mache mal die anderen fertig und dann kommst du dann auch entsprechend dran. Gibt es aber jetzt, und das würde mich interessieren, Wuko, weil du da einfach viel, viel tiefer im Thema drinnen bist, gibt es jetzt bei den Tools, die wir heute bei Last- und Performance-Tests verwenden, jetzt schon bessere Unterstützungen, diese Lasten dann auch entsprechend zu simulieren und dieses noch nicht vorhandene User-Profil dann nachzustellen?
Ja, die Möglichkeiten haben aber auch die Tools also vor 10 Jahren schon geboten, wenn man sie richtig verwendet hat. Was aus meiner Sicht absolut richtig ist, ist die Notwendigkeit, unterschätzen sehr viele, das überhaupt zu tun. Und da gibt es unzählige Beispiele, die in den letzten Jahren auch sehr publik wurden. Ich denke da zum Beispiel nur an den Spritpreisrechner beispielsweise, der produktiv gesetzt wurde, dann alle versucht haben, die günstigste Möglichkeit zu tanken rauszufinden und das jeden Tag quasi wieder vom Netz genommen werden musste wegen Überlastung und dann im Ö1 Mittagsjournal der Moderator gesagt hat, wir schauen jetzt einmal nach, ob der Spritpreisrechner schon wieder geht und alle mit ihm gleichzeitig haben nachgeschaut und er ist wieder nicht mehr gegangen. Also das war quasi ein Community-Last-Test und das unterschätzen halt viele. Meistens würde ich sagen, ist das die Unterschätzung eher im Management gegeben, auf Management-Ebene, dass das ein Problem werden könnte und dass man dafür aber auch entsprechend sich absichern, / versichern muss, indem man entsprechend vorsorgt. Und diese Vorsorge heißt, ich muss eben in ein professionelles Tool investieren, das mir ermöglicht, diese Last vorab zu erzeugen. Das ist ein Investment. Ich muss eine Testumgebung herstellen, die mir ermöglicht, diese Last vorab zu erzeugen. Und dann muss ich schauen, was mache ich, wenn ich es nicht schaffe, diese Last auch auszuhalten. Dann entsprechende Investitionen in die Richtung setzen. Also es ist insgesamt natürlich ein Vorab-Investment, aber wie du richtigerweise festgestellt hast, der Image-Schaden, der daraus entsprechend entstehen kann, ist ein großer. Und das an Geld zu bewerten, das auch wieder gerade zu biegen, so quasi dieses Scheitern, das dann öffentlich geworden ist, ist potenziell natürlich viel teurer als das, was man vorher investiert.
Bevor es weitergeht, ein kleiner Hinweis für euch.
Wir, Sequis und Octoberf, haben ein Lasttest-Kennenlernpaket für euch zusammengestellt. Und zwar werden wir euch gerne Octoberf live in Action vorstellen, und zwar in eurer Umgebung. Damit ihr wisst, nämlich bereits vor eurer Produktentscheidung, was ihr da bekommt. Was ist der Inhalt des Pakets? Das ist die Bereitstellung des Tools, dann die Abstimmung der Aufgabenstellung im Rahmen eines Kickoffs und dann aber bereits in der zweiten Session führen wir dann einen Last- und Performance-Test, also nicht einen, sondern genau euren Last- und Performance-Test durch. Und das Ganze für lau, also kostenfrei. Unser gemeinsamer Vorschlag, Octoberf und Sequis, wie ihr einfach und effizient eine Tool-Evaluierung in diesem Kontext machen könnt. Und wenn ihr euch dann später für Octoberf entscheidet, dann gibt es heuer auch noch bis zu 10% Rabatt auf die Lizenzen.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ja. Es sind ja gerade diese Präventionsdiskussionen, die man immer wieder hat, wenn jemand fragt, dann sagt, sollen wir das tun? Und du gehst dann hin und sagst, ja, das ist natürlich gescheit. Aber so Prävention, wenn die funktioniert hat, dann zaubert die ja Probleme weg, bevor sie eigentlich entstanden sind. Es gibt also danach diese Probleme nicht. Und die Metrik, die ich jetzt gegen dieses nicht vorhandene Problem aufwenden muss, ist aus meiner Wahrnehmung so oft auch im Management schwierig für die nachzuvollziehen, weil es ist ja kein Problem, es hat ja eh funktioniert. Mhm. Wenn man dann sagt, naja, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es einfach nicht so lässig. Die tun das dann ja auch ganz gerne ab. Ich komme auch mit einem anderen Beispiel. Ich kann mich erinnern, 2012, wie die Bank Austria da ihre Last- und Performance-Test gemacht hat, wo die einfach über Tage das System eigentlich nicht mehr bereitstellen haben können. Würde das heute mit der DSGVO im Hintergrund passieren, würden die möglicherweise die Lizenz verlieren, weil das halt ein systemrelevantes System ist und damit muss es laufen. Ja. Mhm. Und ich argumentiere halt hier im Management dann gerne so in die Richtung, dass ich so sage, okay, ja, die Software, die kann heute vieles, ja. Aber sie kann das nur dann, wenn sie tatsächlich standhält. Ja. Und dann kann man mit diesem Entree meiner Meinung nach gut über die Bedeutung von Performance-Test für den Unternehmenserfolg nämlich sprechen. Ja. Mhm. Weil ein System, das langsam ist, das ist nicht nur eine Technik, das ist vor allen Dingen ein Business-Problem. Ja. Und wenn ich Last-Tests habe, die das Risiko minimieren, dann schaffe ich damit Vertrauen. Ja. Und komme natürlich in die Situation, ich habe keine Probleme, die ich abarbeiten muss, sondern ich habe das halt vorher weggearbeitet und bin da sicherlich auf dem Pfad der Tugend und kann gut schlafen. Ja. Mhm. Also von der Seite her ist das definitiv ein sinnvolles Thema, aber die Gegenargumentation ist immer wieder da. Also man sagt dann halt, na, ist eh gut gegangen und dann holt man sich ein paar Ressourcen mehr. Und das sehen wir ja sehr oft im Performance Engineering oder Belastung Performance Test, dass die Hardware einfach serielle Abwicklungen nicht schneller macht, wenn ich mehr Blech dazu stelle. Das ist halt einfach so. Aber den Proof muss man dann halt irgendwo auch gehen. Und es schaut dann auch ein bisschen anders aus.
2012 war ja insofern interessant, weil da bist ja du als Experte in der ZIP 24 gestanden und wurdest befragt, warum die Bank Austria keinen Last- und Performance-Test gemacht hat. Ja. Was schwierig ist von außen zu beurteilen. Sie werden schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie das eingespart haben. Aber das ist so aus meiner Sicht überhaupt das Worst-Case-Beispiel, das es in den letzten 10, 15 Jahren gab, weil die Kosten, die der Bank Austria daraus entstanden sind, waren exorbitant hoch. Ja. Schadenersatz an jeden Privatkunden, was an Firmenkunden zahlt haben, weiß man nicht genau, weil wirklich eine Woche oder sogar eineinhalb Wochen, glaube ich, die Kernbankensysteme im Hintergrund nicht mehr gearbeitet haben, ergo keine Überweisungen, keine Aktienverkäufe, keine Regeln, die gezogen haben, keine Gehälter, die überwiesen worden sind. Also unglaublicher Schaden, einfach durch die Naivität zu sagen, ja, wir gehen jetzt online und wissen eigentlich nicht, ob das neue System in der neuen Lokation, wo wir hinübersiedelt haben, das entsprechend aushaltet. Also Bank Austria ist aus meiner Sicht wirklich so das Beispiel, wie man es nicht tun sollte in dem Code.
War damals dieses Beispiel, möchte es natürlich schon ein bisschen relativieren, das wird sicher heute ganz anders sein. Ich würde jetzt kein Bashing betreiben, aber damals war es wirklich interessant, und wie der ORF das da mit mir diskutiert hat. Also die waren so grundaggressiv beim ORF. Warum? Weil die meisten von denen Bank Austria-Kunden waren und die haben alle kein Geld gekriegt. Also das war natürlich schon eine gewisse Dimension. Du, Wuko, eine Frage habe ich noch, und das ist etwas, das mich in der Praxis auch immer wieder beschäftigt, wenn es um Last- und Performance-Tests geht, und zwar explizit um die Testdatenherstellung. Ich kann ja nur eine Last dann entsprechend auch aufbringen, wenn ich von, sage mal, dieser neuen Funktion, die ich vorher angesprochen habe, auch entsprechend die Daten habe, damit es auch entsprechend geht und nicht alles gleich gecached wird, weil es eh gerade ein Record ist und mache immer das Gleiche gegen denselben Record. Was haben wir denn dafür für Empfehlungen für unsere Zuhörer?
Ja, also die Testdaten sind ganz eine wichtige und relevante Größe, die natürlich die Lastentwicklung, das Lastverhalten, die Performance massiv beeinflusst. Daten liegen typischerweise in einer Datenbank, die entsprechend richtig konfiguriert sein muss, wo Indizes richtig gesetzt werden müssen etc. Das heißt, sehr häufig ist die Frage, wie verhält sich das System in 3 oder 5 Jahren mit entsprechend erhöhter Datenlage, weil wir gehen davon aus, dass unsere Userzahlen so und so steigen etc. Und dann geht es darum, wirklich künstliche Daten zu erzeugen, für den Lasttest, rein für den Lasttest die Datenmenge zu gewährleisten und dann auch entsprechend mit dieser Datenmenge konkrete Dinge zu machen im Zuge des Lasttests, um zu sehen, wie rennt es denn in der Realität in 3 Jahren und nicht, wie rennt es quasi auf der Entwicklermaschine, wo ich 5 Datensätze drinnen habe. Wenn ich dann plötzlich statt 5 50 Millionen drinnen habe, dann schaut die Welt ganz anders aus. Ein Aspekt, der in dem Kontext auch extrem wichtig und immer kritischer geworden ist, natürlich auch, wenn wir über Veränderungen in dem Kontext sprechen, ist eben die DSGVO, die du schon angesprochen hast, die da ganz klare Regelungen, zum Beispiel auch was personenbezogene Daten betrifft, quasi drinnen hat, die das reglementiert. Das heißt, wir müssen auch sehr viel mit Obfuscation arbeiten. Es dürfen keine echten Daten verwendet werden, also einfach Produktionsabzug, und das dann verdoppeln zum Beispiel geht nicht. Und je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, zum Beispiel Credit-Debit-Karten, Branche zum Beispiel, Credit-Debit-Issuing, dann habe ich dort zum Beispiel PCI-Compliance, also die Payment Card Industry Standards Compliance, und dort ist es so, dass man zum Beispiel gar keine echte Kombination von Kreditkartennummer, CVC und Ablaufdatum irgendwo im Zuge des Tests verwenden darf. Das heißt, dort haben wir zum Beispiel für einen Last-and-Performance-Test in der Vergangenheit alle Testdaten zur Laufzeit des Lasttests künstlich erzeugt. Das heißt, wir haben zuerst einmal künstlich Karten erzeugt, die artifizielle Karten waren, keine Produktivkarten, und dann mit diesen künstlichen Kartennummern so quasi dann den künstlichen Lasttest gemacht. Und das war sehr, sehr schwierig, den PCI-konform hinzukriegen, aber das haben wir auch entsprechend geschafft. Also die Daten, ganz relevante Größe, und muss man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man Last- und Performance-Test macht.
Ja, das stimmt absolut. Also ich glaube, es gäbe jetzt in dem Thema noch viel weiter zu reden. Also ich komme da noch, bin ein alter KPI-Fan, wenn es um die Durchschnittswerte geht und ähnliche Dinge, wie man das eigentlich, dass man es besser in Bandbreiten berücksichtigen müsste oder analysieren müsste und. Also ich glaube, da gibt es noch viel. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir versuchen ja so ungefähr bis 25 Minuten unseren Podcast einzuhalten. Sind wir aus meiner Sicht schon zeitlich knapp, aber lieber Wuko, hast du noch irgendwas, das du noch dran setzen möchtest?
Einen Punkt, den ich auf jeden Fall noch dazugeben möchte, so quasi, und das in Verbindung bringen möchte, ist ja unser Lieblingsthema, die AI, die natürlich auch im Last- und Performance-Testen massiv Einzug hält. Ja. Und da gibt es einige Bereiche, wo das insbesondere sich sehr gut anbietet und wo es auch schon sehr, sehr gute Implementierungen in dem Kontext gibt. Das ist nämlich bei der Auswertung so quasi der Ergebnisse. Last- und Performance-Tests erzeugen ganz, ganz viele Daten, Monitoring-Daten, die extrem schwierig zu durchsuchen sind, zu analysieren sind, und man kann sich quasi, wenn man nicht weiß, welche Fragen man beantworten soll, auch in einer Tage- oder wochenlangen Analyse dieser Daten hingeben. Mhm. Und das mit AI-Unterstützung zu machen, ist richtig cool. Und das Tool, das wir aktuell standardmäßig verwenden, Octoperf, bietet da eine sehr, sehr coole Funktionalität namens Insights, nennen die das, wo quasi über AI-Analyse die Resultate automatisch analysiert werden und zusätzlich im Report defaultmäßig gleich Empfehlungen gegeben werden, wo einfach von der AI auffällige Werte hervorgehoben werden, die man dann als Last- und Performance-Test-Experte nochmal beurteilt, vielleicht nochmal tiefergehend analysiert und dann auch entsprechend verwenden kann. Also in die Richtung tut sich einiges und es wird sicher auch noch mehr werden. Deswegen klare Empfehlung, da auch was zu verwenden, was schon AI built-in hat.
Okay, absolut. Ja, du hast recht. Das ist definitiv ein Thema. Und ja, es ist eigentlich unser Lieblingsthema seit Jahresbeginn, das AI. Und jetzt hätte ich es doch glatt mal nicht erwähnt. Aber danke, hast du wieder korrigiert. Dann, lieber Voko, dann herzlichen Dank für den netten Austausch und dir noch alles Gute im Homeoffice.
Dankeschön. Dir auch im Büro. Alles Liebe.
Dankeschön. Ja, wir werden jetzt im Anschluss auch wieder diesen Podcast für euch streamable machen. Bitte schaut auch in die Shownotes hinein. Da gibt es noch Hinweise auf Eriks Webcast zu dem Thema Last- und Performance-Test, den wir erst vor kurzem aufgenommen haben. Und ja, für euch alle, wenn euch diese Ausgabe interessiert hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast beim Anbieter eures Vertrauens. Wir versprechen, da kommt noch mehr, und natürlich auch wir freuen uns über positive Bewertungen und Rückmeldungen zu unserem Podcast. Also haltet euch bitte nicht zurück. Danke und alles Gute.
Der IT-Ping-Pong ist eine Produktion der Sequis Group GmbH. In der heutigen Folge waren ihre Experten Alexander Vukovic und Alexander Weichselberger.